Hello zur Nummer 96 des CCH. Weiter geht's auf die 100 zu und auf die Mechanicon. Hier gab's Post von JLC PCB für den PCB Exchange. Wir wollen ja nicht leer anfangen. Insgesamt gab es auch viel positiven Zuspruch von euch und ein paar haben schon angedroht, PCBs zu schicken, weil sie es selber nicht auf der Mechanicon schaffen. Das freut uns natürlich sehr, wenn es euch genauso viel Spaß macht wie uns. Für die CCH 100 könnt ihr, wie schon erwähnt, gerne Glückwünsche, Audiobits oder Mails schicken mit allem, was euch so die ersten 100 Episoden gefallen hat, was genervt hat und was auch immer euch einfällt. Eine andere Nachricht kam die letzte Zeit rein. Tarpit ist pleite. Kennt ihr nicht? Zu Tarpit gehört auch mykeyboard.eu und die sind seit dieser Woche komplett offline. Kein Shop mehr, kein Social Media, nix mehr. Rest in Peace. Das Insolvenzverfahren wurde am 14. Mai eröffnet. Im Vorfeld hatten mykeyboard.eu schon Probleme, Shipments rechtzeitig oder überhaupt auszuliefern und hat eine Menge unzufriedener Customer zurückgelassen. Laut Quellen im Internet stehen wohl noch knapp 6 Millionen Schulden aus bei diversen Kunden, Produzenten und Zulieferern. GMK, der berühmte Schlüsselkappenhersteller, hat auf GeekHack angekündigt, in Zukunft direkt mit Oblotsky Industries zusammenzuarbeiten. Ich kenne die Hintergründe nicht, war nicht live dabei und wollte es hier nur als Nachricht erwähnt haben. Dann gab es mal wieder Hörerinnenpost. Lodendoni bzw. Daniel hat ganz liebe Grüße geschickt und ein paar The Paintbrush PCBs für den PCB Exchange auf der Mechanicon. Vielen Dank, die reichen wir natürlich direkt durch. Und wer die Paintbrush schon immer mal testen wollte und schnell ist, bekommt beim Exchange eventuell eine ab. Nur eine Sache muss ich bemängeln in deinem Brief. Ich bin niemals verantwortlich, wenn ihr Geld für Keyboards ausgebt. Dazu gab es einen Disclaimer in einer der ersten Episoden. Nee, Spaß beiseite. Freut mich und ich denke, ich kann hier im Namen der ganzen CCH Ultras sprechen, dass es uns sehr freut, dass dir der Content so gut gefällt und du in das wunderbare tiefe Loch der Keyboards gefallen bist. Okay, wir tauchen heute mal wieder in Firmengeschichten ein. Heute geht es um Marquardt. Besser gesagt, um die Marquardt GmbH hier aus der Region. Die Marquardt GmbH wurde nämlich 1925 in Riedheim-Weilheim gegründet, als Hersteller von mechatronischen Schalt- und Bediensystemen. Gegründet wurde die damals unter dem Namen Spezialfabrik für Elektrobedarf und Feinmechanik vom Kaufmann Johannes Marquardt und dem Techniker Johannes Marquardt. Damals entwickelten sie Einbauschalter für Elektrogeräte und Elektrowerkzeuge. 1926 beginnt das Ganze zu fruchten und findet Anklang, besonders in der Produktion von Haus- und Rundfunkgeräten. Dann wird in der Firmengeschichte die Zeit von 1930 bis 1945 in zwei kurzen Absätzen erwähnt. Laut eigenen Angaben konnte nur durch, Achtung Zitat, radikale Verzichtsleistung der Betrieb am Laufen gehalten und die 60-köpfige Belegschaft ebenso gehalten werden. Was genau das heißt, konnte ich leider nicht rausfinden. Interessanter, in Anführungszeichen, wird dann die Mitte der 30er Jahre beschrieben. Hier spricht die Firma selber von Wachstum und kann bis zum Zweiten Weltkrieg die Angestelltenzahl mehr als verdoppeln. Das Problem, was Marquardt hier während des Zweiten Weltkriegs bemängelt, ist, dass viele männliche Beschäftigte in der Konstruktion und Fertigung fehlen, da sie von der Wehrmacht eingezogen wurden. Punkt. Mehr wird hier zu diesem Zeitabschnitt nicht gesagt. Was genau produziert wurde und wie die Firma zum damals herrschenden Faschismus stand, wird, wie so oft bei deutschen Firmen, die vor 1945 gegründet wurden, leider nicht näher erwähnt. Irgendwie hat sich Marquardt dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder berappelt und konnte stetig wachsen. Marquardt konzentriert sich bei seiner Produktion auf Schalter aller Art. Dabei geht es hauptsächlich um WIP- und KIP-Schalter. Hier findet Marquardt große Abnehmer und kann so schließlich weiter wachsen und bekommt auch einen Fuß in die Entwicklung und Ausbildung. 1978 tritt Marquardt dann in die Automotive-Industrie ein und versorgt von nun an die Automobilbranche mit Kippschaltern. Zu diesem Zeitpunkt zählt Marquardt rund 1000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 50 Millionen D-Mark. 1981 gründet Marquardt dann seine erste Tochtergesellschaft, die Marquardt Switch Incorporated, mit Sitz in Cazenovia, New York. 4 Jahre später entsteht auch dort dann ein Fabrikgebäude. Später kommen dann noch Tochtergesellschaften in Spanien, Frankreich und Tunesien dazu. Durch die weitere Elektronisierung von Autos erschließt sich Marquardt neue Bereiche der Schalterproduktion, so zum Beispiel den kleinsten Schalter, den Marquardt hier produziert hat, den Schnappschalter der Baureihe 1055. Der war später auch die Grundlage für akkubetriebene Elektrowerkzeuge. Später expandiert Marquardt dann auch weiter auf den östlichen Markt Richtung Shanghai und Indien. Zu diesem Zeitpunkt umfasst Marquardt eine Belegschaft von mehr als 2500 Mitarbeitern. Natürlich hält auch die Digitalisierung in Autos Einzug und somit nimmt Marquardt den Weg über Black Panels hin zu Touchpads für Autos und geht somit weg vom eigentlichen physischen Schalter. Auch mit Dosierschaltern und Echo-Schaltsystemen erschließt sich Marquardt immer neue Geschäftszweige und schafft es so im Jahr 2020 auf mehr als 10.600 Mitarbeiter. So konnte Marquardt zu einer Corpo wachsen, die auf dem Weltmarkt der Schalter, Switches, Panels und jeglicher Schalttechnik mitspielen kann. Mittlerweile kann Marquardt so ziemlich jede Sparte bedienen, die man sich vorstellen kann. Medizintechnik, Reinigungstechnik, Haushaltsgeräte, Automotive, Gartengeräte, Antriebstechniken, Elektrowerkzeuge und mittlerweile sogar, Achtung, Buzzword, Cybersecurity. Nun sind wir aber nicht hier, um Big Corpus und deren Spielplätze auf den Märkten der Welt zu analysieren. Wir haben hier meistens oder zumindest oft Firmen, die in irgendeiner Art Schalter produzieren. Macht Marquardt ja auch. Spannend für uns ist hier das Jahr 1993. Denn ab diesem Jahr produziert Marquardt, ja was wohl, Keyboards. Ja, auch Keyboards hat sich Marquardt nicht durch die Finger gehen lassen. Grundlegend hat Marquardt drei verschiedene Keyboards gebaut. Das Marquardt Military Keyboard 7069.3111, die Marquardt Mini und die Mini Ergo. Als Switch-Produzent lässt sich Marquardt natürlich nicht nehmen, seine eigenen Keyboard-Switches zu bauen. Hier sind es mehr als Keyboards, und zwar 7 Stück. Der 6184.0101, der 6184.1204, der Marquardt Butterfly, die Series 6180 im Allgemeinen und die Series 6184. Dann gab es noch taktile Switches und Two-Finger-Typewriter-Switches. Also ein bisschen was, das wir uns mal anschauen können. Zumal wir mit der Marquardt Military 7069.3111 zum ersten Mal wirkliches Militärequipment im Podcast haben. Ich bin gespannt. Aber beginnen wir mit der goldenen Mitte, der Marquardt Mini. Die Mini hat die Partnummer 7065.2011, besitzt ein modifiziertes ISO-Layout, dazu gleich noch mehr. Verbaut sind die Marquardt-eigenen Switches der Serie 6184 und die Switches selber sind plate-mounted. Das Board kann kompletten Enki-Rollover und wiegt alles in allem 0,765 Kilogramm. In Deutschland wurde das Board von einer Firma namens GSE verkauft und war Teil des Creative Sets. Das war ein Erweiterungspaket für das GSE MPE 100S Video Editing Board. Im Paket enthalten war das Keyboard selbst und ein Headset. Das Creative Set findet man auch noch regelmäßig auf eBay, aber hier ist Vorsicht geboten. Zwar ist die Marquardt Mini auf der Verpackung abgebildet, das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch im Paket ist. Das Set wurde in verschiedenen Versionen verkauft, die von außen nicht ersichtlich sind. So gibt es die Marquardt Mini-Version, eine Version mit billiger Rubberdome-Tastatur und eine Version mit einer KPT-84. Die KPT-84-Version könnte ebenfalls interessant sein. Die KPT-84 hat nämlich Alps-ähnliche Switches verbaut, und zwar die blauen KPT-Blue-Switches. Alles komplett Alps-kompatibel. Könnte interessant sein. Aber hier geht's erstmal weiter mit Marquardt. Die Marquardt Mini gab es in Schwarz und Weiß. Die schwarze Version war in dem gerade erwähnten Creative Set und die weiße Version war Teil eines medizinischen Blutanalysesystems und wurde vertrieben von einer Firma namens Reflotron. Reflotron betreibt auch heute noch eine Vielzahl an medizinischen Geräten zu Analysezwecken und auch Labortechnik für ein breites Spektrum an Untersuchungen. Okay, an die Weise kommt man wohl recht schwierig ran, außer man durchwühlt Krankenhausabfälle und davon würde ich euch eher abraten. Was man also bekommen könnte, wäre die schwarze Version. Das Schwarz bezieht sich hier allerdings auf rein das Case. Die Keys selber sind in einem Default hellgrau und weiß gehalten, klassisch und zeitlos eben. Das Case der Marquardt Mini ist komplett eben und hat keinerlei Neigung oder Wölbung im Case selber, liegt also plan auf dem Tisch. Zum Aufstellen des Boards gibt es an der Rückseite aber zwei Füßchen, die man nach hinten ausklappen kann. Alles in allem bin ich ja großer Freund von solchen Designentscheidungen. Die Außenkanten sind leicht abgerundet, ein wunderbares Rechteck. Die Anordnung der Keys dagegen ist irgendwie nicht ganz so stimmig. Insgesamt hat die Mini 84 Keys. Ganz oben befindet sich Escape plus 11 F-Keys. Die F-Keys schließen direkt an Escape an. Nach F10 kommt ein kleiner Gap nach rechts und dann kommen noch F11, 12, Print, Num und Scrolllock. Scrolllock und Num haben hier Windowed Keycaps mit LEDs darunter. Darunter ist eine komplette Row breite Platz, bis der Alpha-Cluster anfängt. Hier ist auch die einzige Stelle, wo man das Case in der Draufsicht wahrnimmt. Der Alpha-Cluster selber geht links unten und rechts bis an die Case-Ränder und sind quasi nicht zu sehen. Der Alpha-Cluster ist im Großen und Ganzen recht unspektakulär. Ein paar Besonderheiten hat er trotzdem. Zum einen in der ersten Reihe. Dort befinden sich die Ziffern. Statt wie üblich mit dem Zirkumflex zu beginnen, kommt hier ein 1,5-Unit breites Cap mit 1 und Ausrufezeichen. Das Zirkumflex wird erst hinten angestellt, nach dem Apostroph. Die Backspace, die sich in derselben Row befindet, fällt mit ebenfalls 1,5 Unit schmaler aus als reguläre Backspaces. In der zweiten Row gibt es ganz links ein One-Unit-Tab und die spitzen Klammern sind ans Ende der Row gerutscht. In der Home-Row gibt es ein Control statt einem Caps-Lock, sonst ist alles Default. In der untersten Row gibt es von links Alt, Alt-Graph, Caps-Lock, eine 8-Unit-Spacebar, danach Insert und Delete. Auf der rechten Seite des Alpha-Clusters gibt es noch einen Invert-T-Cursor-Cluster und ganz rechts untereinander Page-Up, Page-Down, Home und End. Das Coole ist, selbst wenn ihr das Keyboard an sich nicht wollt, die Keycaps sind komplett MX-kompatibel, also wenigstens Harvesten geht gut. Zu den Switches komme ich später noch genauer, aber an dieser Stelle sei noch erwähnt, dass das Keyboard als Low-Profile-Keyboard deklariert ist und die Caps in allen Rows das gleiche Profil besitzen. So sind theoretisch auch andere Layouts möglich, beziehungsweise für Custom Boards sehr interessant. Also an sich eigentlich ein nettes kleines Keyboard. Das Highlight heben wir uns für den Schluss auf. Also zuerst das Military Keyboard 7069.3111. Bei der 7069.3111 handelt es sich um eine Full Size mit einem leicht modifizierten ISO Layout. Sie ist komplett plate mounted und wurde von Marquardt direkt für die deutsche Bundeswehr entwickelt und gebaut. Das Keyboard ist Teil des Heeres-Systems. Heeres steht hier für Heeresführung, Informationssystem für die rechengestützte Operationsführung in Stäben. Typisch deutsche Namensgebung halt. Als Connector dient hier ein PS2 und ein DA15 D-Sub-Connector. Zwei Konnektoren? Ja, genau. Das Ding hat nämlich keinen regulären Cursor-Cluster, sondern einen Trackball. Der Trackball wird separat per Connector angesteuert, und zwar über den gerade erwähnten D-Sub-Connector, und das Ganze mit 1200 Baud RS-232. Es bietet kompletten N-Key-Rollover und wiegt insgesamt 3,38 Kilogramm. Da die Signale vom Keyboard via PS2-Standards gehandelt werden, kann das Board auch mit heutigen Rechnern noch gut betrieben werden. Pin 15 zieht hier die plus 5 Volt, Pin 7, 11, 14 sind Ground, Pin 13 ist belegt mit KDB-CLK, Pin 12 mit KDB-Data, Pin 2 belegt RS-232 und bei Pin 4 ist die Funktion nicht bekannt. Das Layout der 7069.3111 ist unspektakulär. Standard-ISO nur statt Mods rechts. Neben der Space hat es dort die Cursor-Keys nebeneinander. Mit links, hoch, runter und rechts. Und statt dem Cursor-Cluster einen leicht erhabenen, knallgelben Trackball. Das Case selber ist in dunkelgrün gehalten. Alles nicht sonderlich ausgefallen. Aber klar, Militärstandards eben. Spannender wird es definitiv bei der Mini Ergo, dem Highlight der Arm. Der Marquardt Keyboards. Hinter der Partnummer 7053.1101 verbirgt sich die Marquardt Mini Ergo. Sie wurde von 1993 bis 1995 produziert und verkauft für einen Preis von 300 D-Mark, respektive 180 Dollar und bringt insgesamt 1,66 Kilogramm auf die Waage. Die Marquardt Mini Ergo war das erste Split-Designed Ergo-Board, was auf den Massenmarkt gespült wurde. Dadurch gab es natürlich ordentlich Aufmerksamkeit in den Presse- und Medien. Verbaut sind in der Mini Ergo die hauseigenen Series 6184 Switches. Die Mini Ergo ist eine Unibody Split mit einem modifizierten ISO Layout. Mit dem Rechner verbunden wurde sie via AT-Connector. Das Layout bei der Mini Ergo ist wie gesagt ein auf Ergonomie getrimmtes ISO, also Default QWERTZ mit einem Split dazwischen in den Columns TGB und ZHN. Die beiden Splitseiten sind in einem Case verbaut und mit einem Winkel von 15 Grad gegeneinander gedreht. Ein paar kleine Besonderheiten im Layout gibt es trotzdem. So befinden sich zum Beispiel zwischen Tab und Q der Key mit den spitzen Klammern. Dadurch ist die nächste Row allerdings etwas nach innen verschoben, sodass unter dem Tab Freiraum entsteht für eine Status-LED. Links neben dem linken Shift befindet sich ein Steuerungskey. Eine sehr seltsame Position für den Key und ich stelle mir auch das Ganze nicht sonderlich komfortabel vor. Die Mods in der untersten Row sind 1 Unit FN-Key, 1,5 Unit Alt, eine 3,75 Unit Spacebar und danach kommt der Split. Auf der rechten Seite ebenfalls eine 3,75 Unit Spacebar und ein Alt-Graph-Key rechts daneben. Auf der rechten Seite befindet sich noch ein Steuerung neben dem Shift, ansonsten ist alles recht unspektakulär am Main-Cluster. Im Platz zwischen den Splits wird zum einen ein Einfügen- und Entfernen-Key untereinander platziert und mittig darunter noch ein Inverted-T-Cursor-Cluster. Das Farbschema der Mini-Ergo ist deutsches Büro typisch grau-weiß gehalten. Das Case der Mini-Ergo ist deutlich größer als das Keyboard selber. Hier dient die untere Seite des Cases als Wrist-Rest. Der obere Teil geht aber auch deutlich über das Keyboard hinaus und sieht nicht ganz so elegant aus, wie ich finde. An sich ein ganz cooles Board, aber halt schlicht und ergreifend auch nur ein Querz mit Split. Nun gut, das sind die Boards, die Marquardt auf den Markt geschmissen hat. Nun wäre aber der Schalterproduzent Marquardt nicht Schalterproduzent, wenn sie nicht auch Switches produziert hätten. Zu denen kommen wir jetzt. Switches hat Marquardt deutlich mehr auf den Markt gebracht als Keyboards. Insgesamt 5 verschiedene Marquardt Keyboard-Switches gab es im Laufe der Zeit. Die 6184.0101, die 6184.1204, Butterfly-Switches, Marquardt Tactiles und die Two-Finger-Typewriter-Switches. Und mit denen fangen wir an. Die Typewriter-Switches sind von 1985. Zumindest wurde das US-Patent mit der Patentnummer US465-3179A in diesem Jahr erteilt. Produziert wurden die Switches für die Olympia Typewriter-Keyboards. Die Switches selber sehen vom Housing her alten Alps recht ähnlich. Ein simpler schwarzer Würfel. Der Stem ist weiß und hat als Aufnahmepunkt ein simples Rechteck vertikal angeordnet und in der Mitte geschlitzt. Zudem ist der Kopf des Stems leicht nach hinten abgewinkelt, um das Keycap-Profil etwas an den Anstellwinkel des Keyboards anzupassen. Der Switch besitzt 2 Pins, die auf gleicher Höhe angeordnet sind. Auf der Unterseite des Switches gibt es zudem noch 2 ungenutzte Pinholes. Vom Tippgefühl her sollen die Typewriter-Switches wohl den Cherry MX Black ähneln, nur leicht strammer und deutlich mehr Wobble. Und zum Auslösen benutzt der Typewriter-Switch ein Metal Leaf. Die nächsten in der Reihe sind die Marquardt Butterfly-Switches. Als Laptop-verwöhnte Generation denken jetzt wahrscheinlich viele erstmal an Low-Profile-Laptop-Switches, sind sie aber nicht. Das Butterfly bezieht sich hier auf den Auslösemechanismus des Switches selber. Bei den Butterflies handelt es sich um Clicky-Switches, die ebenfalls für Olympia Typewriter-Keyboards produziert wurden. Trotz deutscher Bürokratie und allem drum und dran gibt es seitens Marquardt wohl keine Dokumentation mehr und auch keine Patentnummern, denn die sucht man wohl vergebens. Das Einzige, was findige User gefunden haben, ist ein deutsches Patent mit der Nummer 3004665, das einen ähnlichen Switch beschreibt, wohl aber eine frühere Iteration war. Denn der Butterfly-Schaltmechanismus war noch nicht in der ausgeprägten Form beschrieben, wie er letztendlich in den Butterfly-Switches gelandet ist. Also ein klein wenig mysteriös. Der Klick, den die Butterfly-Switches fabrizieren, soll wohl recht hart, laut und ähnlich zu dem Klick von Beam Springs sein. Den Switch gab es in 3 verschiedenen Ausführungen. Als Standard Black Switch, als Gray mit Multi-Switch Operations oder mit Alternative Actions und als White Switch mit Double Action. Die Federn, die in den Switches verbaut sind, sind alle die gleichen, dennoch lösen die Switches unterschiedlich aus. Der schwarze löst als erster aus, dann der weiße und zum Schluss der graue. Der Stem der Butterflies ist identisch zum Typewriter Switch und somit voll kompatibel. Zur Vollständigkeit noch die Olympia-Geräte, in denen ihr die Switches finden könnt. Das wären folgende: die ES101, ES105 Professional, die ES100 und die ES110. Und zu guter Letzt die Disk Electric Typewriter. Die nächsten Switches von Marquardt sind die 6184.0101. Das sind genau die Switches, die in der Mini und der Mini Ergo verbaut sind. Produziert wurden die Switches von 1987 bis 2000. Es sind lineare Switches und beziehen eine wunderbare mittlere Auslösekraft von 65 cm. Geschaltet wird hier wieder mit einem Metal Leaf und gab es als Standardvariante und als LED-Variante. Das Tippgefühl der Marquardt 6184 ist wieder recht nah am Cherry MX Black, aber leicht härter als die Blacks selber. Aber nicht nur das Tippgefühl gleicht den Cherry Pendants, sondern auch die Kompatibilität der Keycaps ist hier vorhanden, denn die Marquardt-Switches besitzen einen Stem mit dem bekannten MX-Crosspoint. Drei Ausführungen der Switches gab es. Die Standard Momentary Switches mit der Nummer 6184.0101 mit schwarzem Housing und weißem Stem. Den Illuminated Momentary mit gelber LED, das ist die Partnummer 6184.1204. Und den Illuminated Momentary mit grüner LED. Das Housing des Switches ist für einen Low-Profile-Switch relativ hoch. Das Low-Profile wird hier gewährleistet, indem der Grat, mit dem der Switch auf der Blade sitzt, relativ weit hochgesetzt ist und der Switch somit mit dem Großteil des Housings verschwindet. Im Gegensatz zu anderen Marquardt-Switches gibt es hier allerdings noch Spezifikationen und auch eine Patentnummer zur Vollständigkeit, die US465179A von 1985. Zu guter Letzt noch die Marquardt Tactiles. Der ist, wie das Fehlen der Marquardt-typischen Seriennummer schon vermuten lässt, wieder ein kleines Mysterium. Produziert wurde der Switch ca. 1981 und ist, wie der Name schon sagt, Tactile. Das Cap-Mounting am Stem ist komplett MX-kompatibel und der Switch selber ist Blade-mounted. Trotz der fehlenden Partnummer seitens Marquardt wurden trotzdem Patente auf den Switch angemeldet. In den USA unter der Nummer US4447687 und in Deutschland unter DE3111407. Das einzige Device, in dem die Switches bis jetzt aufgetaucht sind, ist ein unidentifiziertes Keypad von 1989. Also mutmaßlich ein nicht weiter verfolgter Entwicklungszweig, den Marquardt schlicht und ergreifend liegen gelassen hat. Okay, ich hatte Marquardt bisher noch nie wirklich auf dem Radar und war mir auch unsicher, ob Marquardt überhaupt genug produziert hat, um hier eine Episode zu füllen. Aber Marquardt hat trotz überschaubarer Keyboard-Sparte doch einiges zu bieten. Die Mini und die Mini Ergo könnte man sich schon gut auf den Schreibtisch stellen und auch die Switches machen zumindest in der Theorie einen soliden Eindruck. Kommen wir zum Ende. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder alles andere, meldet euch. Es gibt einen Discord-Server, Matrix-Raum, E-Mail, Mastodon. Das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.